Der deutsche Herbst 1977 war der Höhepunkt einer der schwersten Krisen der deutschen Nachkriegszeit. Der linksextremistische Terror der Roten Armee-Fraktion RAF hielt das Land in Atem.
Hier nochmal einfach. Wir sind auch verantwortlich für die Angriffe auf das CIA-Hauptquartier und das Hauptquartier des 5. US-Korps in Frankfurt am Main und auf das US-Hauptquartier in Heidelberg. Insofern wir in der RAF seit 70 organisiert waren, in ihr gekämpft haben und am Prozess der Konzeption ihrer Politik und Struktur beteiligt waren.
So Gudrun Enslin, Gründungsmitglied der RAF 1976 vor Gericht. Nach zahlreichen Attentaten, Anschlägen und Geiselnahmen überschlugen sich im Herbst 1977 die Ereignisse. Auf die Entführung des deutschen Lufthansa-Flugzeugs folgte die Todesnacht von Stammheim. Die führenden Köpfe der ersten RAF-Generation, unter ihnen auch Gudrun Enslin, begingen Selbstmord, worauf die zweite RAF-Generation den deutschen Arbeitgeberpräsidenten ermordete.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 6 Wochen nach seiner Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer heute Abend ermordet aufgefunden worden. Die Todesursache ist nach letzten Berichten nicht völlig klar. In verschiedenen Agenturmeldungen wird davon gesprochen, dass Schleyer erschossen worden ist. Die Nachrichtenagentur AP aber gab unter Berufung auf die Polizei in Mühlhausen eine andere Darstellung. Danach wurde Schleyer in brutaler Weise die Kehle durchgeschnitten.
Die Gewaltbereitschaft der RAF war außergewöhnlich und ebenso außergewöhnlich war die zentrale Rolle der Frauen innerhalb der Roten Armee-Fraktion.
Ulrike Meinhof war immerhin der theoretische Kopf der Roten Armee-Fraktion. Gudrun Enslin war für die gesamte Finanzlage der Gruppe verantwortlich. Oder nach der Entlastung von Brigitte Mohnhaupt nahm sie dann ab 1970 auch eine führende Rolle innerhalb der zweiten Generation ein.
Nicht nur Gründungsmitglieder und intellektuelle Köpfe der RAF waren weiblich. Insgesamt war der Frauenanteil sehr hoch, mit rund 45%, schätzt Gisela Dierwald-Kerkmann, Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld mit dem Forschungsschwerpunkt historischer Terrorismus.
Plötzlich waren da Frauen und sehr viele Frauen, wenn Sie sich allein vorstellen, 1977 wurde nach 16 Terroristen gesucht. Davon waren allein 10 Frauen. Also das ist natürlich schon, es war nicht nur der hohe Frauenanteil, sondern dass Frauen überhaupt den bewaffneten Kampf aufnahmen, respektive dem Staat den Krieg erklärt hatten, löste eine große Unsicherheit und ein großes Unverständnis in der Gesellschaft aus.
Dieses große Unverständnis kompensierte die Gesellschaft damit, dass sie die Gewaltbereitschaft der jungen, oft gut situierten Frauen mit psychischen Besonderheiten erklärte oder mit geschlechtsspezifischen Gründen.
Von Auffassung, Frauen seien zum Fanatismus tendierend und zum vernunftmäßigen Handeln nicht in der Lage. Wenn wir uns so Zeitungsartikel anschauen, wird immer wieder die These einer sexuellen Abhängigkeit formuliert und hier gerade die Gleichung vom Boss, also primär hier Andreas Bader, und von seinen Gespielen wurde gesprochen. Es wurde sehr stark versucht, in der öffentlichen Debatte diese Entscheidung der Frauen für diesen bewaffneten Kampf mit individuellen psychischen Abweichungen zu interpretieren.
Das Gefühl, dein Gehirn wird zu einem Vakuum zusammengepresst. Das Gefühl, es explodiert einem der Kopf. Das Gefühl, die Schädeldecke müsste eigentlich zerreißen, abplatzen. Das Gefühl, es würde einem das Rückenmark ins Gehirn gepresst.
Ulrike Meinhofs extremistische Überzeugungen zum Beispiel habe man oft damit begründet, dass Meinhof an einer Gehirnerkrankung litt und sich einer Gehirnoperation unterziehen musste. Solche Erklärungsversuche habe es bei Männern kaum gegeben, meint Dierwald Kerkmann.
Bei den Männern war ja keine Abweichung festzustellen. Die Abweichung war ja bei diesen Frauen, weil normalerweise Frauen doch eine fürsorgende Funktion haben und wenig aggressiv sein. Und hier waren es ja Frauen, die tatsächlich offensiv für eine gewaltbereite Vorgehensweise dahin tendierten.
Und das war nicht nur in der RAF so, sondern auch bei den linksextremistischen Weathermen in den USA oder den italienischen Roten Brigaden. Selbst in der Schweiz, die von terroristischen Attentaten weitgehend verschont blieb, war es eine Frau, die Behörden und Öffentlichkeit jahrelang auf Trab hielt. Die deutsch-italienische Doppelbürgerin Petra Krause.
Petra Krause kann nicht einfach als palästinensische Freiheitskämpferin bezeichnet werden. Sie ist eine Person, die gemeinrechtliche Delikte, Sprengstoffdelikte begangen hat. Und dafür muss sie die Verantwortung übernehmen. Sie wird als Untersuchungsgefangene im Herbst vor Gericht gestellt werden. Man kann den Terror nicht bekämpfen, indem man die Terroristen freilässt.
So der damalige Bundesrat Kurt Vogler im Schweizer Fernsehen SRF. Krause wurde 1975 in Zürich verhaftet. Vorgeworfen wurden ihr zwei Sprengstoffanschläge. Weiter soll sie als Kopf einer linksextremistischen Gruppierung Waffen aus Armeebeständen gestohlen und an terroristische Organisationen im Ausland geliefert haben.
Sie war ein Scharnier, weil sie enge Beziehungen zur linksterroristischen oder linksextremen Szene in Italien und auch zu Deutschland. Und also scheinbar hatte sie auch Kontakte zu Carlos, dem bekannten internationalen Terroristen. Also von dem her füllte sie diese Scharnierfunktion aus und war für die Schweiz schon als Symbol sehr wichtig.
Dominique Grisard, Dozentin an der Universität Basel, hat sich in ihrer Dissertation intensiv mit Petra Krause auseinandergesetzt. Ins historische Gedächtnis der Schweiz eingegangen ist Petra Krause als ausländische Terroristin, die die Schweizer Behörden an der Nase herumführte. Als Frau, die sich selbst von der Täterin zum Opfer hochstilisierte, indem sie eine breite Debatte entfachte über die Bedingungen von politischen Gefangenen in Isolationshaft.
Italienische Parlamentarierinnen entschieden sich, in die Schweiz zu reisen, um die Haftbedingungen in der Schweiz anzuschauen, weil sie eben Schauerhaftes gehört haben. In der Schweiz solidarisierten sich schon vor allem linke Kreise und fingen somit auch an, die Isolationshaft im Gefängnis zu thematisieren, zu problematisieren. Unter anderem aber auch Ärzte, die eben um die Gesundheit bangten von Krause und eben auch die Problematik von Isolationshaft unter anderem auch als eine Folter, eine Tortur thematisierten.
Fast 3 Jahre lang saß Petra Krause in Isolationshaft. Immer wieder trat sie aus Protest gegen die Haftbedingungen in den Hungerstreik und wurde dadurch immer magerer, schwächer und kränker.
Und die Vorstellung, eben, dass eine solche zierliche Person, insbesondere im Moment, wo sie dann sehr abgemagert war, Terrorakte verübt, das war sehr schwierig zu vereinbaren in den Köpfen. Und das schon auch, weil in unseren Köpfen eben Frauen tendenziell eher eben Opfer von Waffengewalt sind und dann eben Petra Krause die Möglichkeit auch gab, sich als Opfer darzustellen, das war sicher der Fall.
Und so kam es den Schweizer Behörden wohl auch nicht ganz ungelegen, als sie Petra Krause endlich nach Italien ausschaffen und damit die Verantwortung abgeben konnten. Die Verantwortung für den Linksterrorismus im Ausland zu suchen, war laut Dominique Grisard eine verbreitete Strategie der Schweizer Behörden.
Schweizer Frauen sprach man viel weniger zu als den Schweizer Männern. Und den Schweizer Männern sah man als weniger gefährlich an als die ausländischen Frauen und Männer. Zum Beispiel beim Brandanschlag auf das Chalet von Axel Springer vermutete man eben ausländische Gruppierungen oder einen ausländischen Mann. Und der Schweizer, der diese Tat verübte, Daniel Deroulet, er wurde, obwohl er 99% auf das Profil passte, wurde er nie festgenommen. Und das schon eben, weil in den Köpfen auch der Polizei, es war immer die Verknüpfung, eben diese Taten müssen eigentlich verübt sein von ausländischen Personen.
You can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, God, the good time. bleibt die Frage, warum sich in den 60er und 70er Jahren so viele Frauen linksextremistischen Gruppierungen anschlossen. Dafür gibt es individuelle, aber auch gesellschaftliche Gründe, meint Gisela Diewald-Kerkmann, Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld. Die 60er und 70er Jahre waren geprägt von großen gesellschaftlichen Umbrüchen. Es war die Zeit der Studierendenproteste, der sozialen Bewegungen. Viele Frauen durchliefen damals einen Bewusstwerdungsprozess und einen starken Politisierungsprozess. Und dann kam das Attentat auf den Studenten Benno Ohnesorg 1967 in West-Berlin. Es war ein erster wichtiger Schlüsselmoment für die Radikalisierung der Bewegung. Ulrike Meinhof, zukünftiger Kopf der Roten Armee-Fraktion RAF, meinte damals im RBB-Fernsehen:
Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen sitzt und wenigstens ein- oder zweimal in der Woche, ein- oder zwei Stunden lang genau sagen kann, was man zu sagen hat, wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen und Illustrierten verfügt, wenn man dann, wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen.
Viele junge Menschen hatten damals das Gefühl, dass man sie nicht hört, dass Proteste auf der Straße nicht ausreichen, dass gegen solche Gewalt nur noch Gegengewalt helfe, dass Widerstand Pflicht sei, wie es Gudrun Enslin 1976 vor Gericht formulierte.
Zu erwägen ist nicht ein Widerstandsrecht in der Bundesrepublik, wie es hier nicht um Rechte geht, sondern was die Politik der RAF ausdrückt, ist das Bewusstsein der Pflicht zum Widerstand in der Bundesrepublik.
In der öffentlichen Debatte hieß es damals oft, es sei die Schuld der Emanzipationsbewegung der Frauen, dass sich nun so viele in linksextremistischen Bewegungen engagierten. Ein Irrtum, meint Gisela Diewald-Kerkmann.
Diese sogenannte Emanzipationsthese lässt eigentlich außer Betracht, dass die Frauen der RAF sich nicht als Feministin verstanden. Sie haben permanent eigentlich immer darauf hingewiesen, dass sie nicht aus der feministischen Bewegung kamen und sich auch nicht als Frau definierten, sondern sie definierten sich als revolutionäre Kämpferin für die Ziele eben der Roten Armee-Fraktion. Und interessant ist, dass die Geschlechterdifferenz für sie keine starke Bedeutung hatte. So belegen Selbstzeugnisse oder auch Interviews, dass es für sie auch bedeutungslos war, dass sie überhaupt Frauen waren und letztendlich somit auch das Rollenverständnis in der Illegalität keine Rolle für sie gespielt habe.
Dass Frauen in der RAF gleichwertig und gleichberechtigt waren, habe sicher auch mit der Ideologie der Gruppe zu tun, meint Diewald Kerkmann.
Angesichts der Philosophie von linksextremistischen Gruppen ist es auch nicht überraschend, dass sie hier ein anderes Rollenverständnis auch praktizierten. Die Philosophie ist ja gerade Gleichheit, die Aufhebung von Unterdrückung, von Minderheiten. Und vor diesem Hintergrund bot natürlich die Rote Armee-Fraktion ein starkes Mitwirkungsangebot für Frauen an.
Wenn man aber statt der Ideologie die Organisationsstruktur der RAF betrachtet, mag es trotzdem erstaunen, dass der Frauenanteil so hoch war, wie Genderforscherin Dominique Grisard bemerkt.
Die Organisation der RAF war sehr hierarchisch, fast schon militarisiert. Und so ist es doch auf eine Art erstaunlich, dass eigentlich eine sehr nach, ja, wie man sagen würde, maskulinen Vorstellungen organisierte Gruppe, dass die so viel Raum bot für eben Frauen.
Grisar meint deshalb, dass es vor allem der revolutionäre Zeitgeist der 60er und 70er Jahre war, der so viele Frauen in den Linksextremismus trieb.
Auch wenn diese Frauen sich nicht als Feministinnen verstanden, waren sie doch geprägt von dieser Zeit, wo Frauen verstärkt in der Öffentlichkeit agiert haben. Allgemein war das eine Zeit, wo da etwas aufbrach und Möglichkeiten bot für Frauen, die sich eben politisch aktiv betätigen wollten.